Seid ganz herzlich willkommen zu Frau Authentisch, dem Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Mein Name ist Simea Gut und ich freue mich, dass ihr heute zuhört und mitdenkt. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast und zwar haben wir wieder ein sehr spannendes Thema. Ich habe die Helena heute als mein Gast. Herzlich willkommen, Helena.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf.
Ich will euch die Helena kurz vorstellen und zwar kenne ich sie schon, seit sie ein kleines Kind ist. Das ist voll lustig, wobei wir jetzt nicht ober viel Kontakt miteinander hatten, aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie sie aussah als so ein süßes kleines Mädchen mit ihrer Schwester, hatten immer die gleichen Kleider an, so ein bisschen.
Erinnerst du dich noch daran, dass ich mal irgendwann einen Badeanzug über meine ganzen Klamotten gezogen
habe? Nein.
Okay, gut.
Aber interessant. Ja, sag mal kurz, wie alt du bist, das habe ich gar nicht im Kopf.
Ich bin 20.
20, genau. Also die Helena ist 20 und ist eine echt coole Person. Sie ist ganz künstlerisch vielseitiger Mensch. Ich habe das besonders jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen gemerkt, weil wir jetzt eigentlich hätten wir ein super Theaterprojekt gehabt, wo sie eine epische Rolle gespielt hätte, was leider wegen Corona ausgefallen ist. Aber ich hoffe auf weitere Möglichkeiten, künstlerisch zusammenzuarbeiten. Sie schreibt auch einen Blog. Sie möchte eigentlich auch einen Podcast anfangen, gell? Mhm. Sobald es da irgendwelche Neuigkeiten gibt, werde ich euch das auf jeden Fall verlinken. Und sie studiert Theologie nebenher. Also sie hat den Wunsch, mal Kirche zu bauen. Ja, spannend finde ich das. Ich finde, die Helena ist so ein All-in-Mensch. Also man merkt, wenn sie was richtig scheiße findet. Man merkt, wenn sie was richtig gut findet. Meistens findest du Sachen gut, muss man sagen.
Ja.
Aber man merkt dann, also weißt man, du machst nichts vor. Also bist einfach so, wie du bist. Und das finde ich echt was Cooles. Und sie ist sehr positiv. Und sie macht sich mega viele Gedanken. Also das habe ich immer wieder, wenn wir miteinander geredet haben, habe ich gemerkt, sie ist einfach... Ja, sie ist einfach dran. Sie macht auch zum Beispiel in ihren Insta-Stories ewige Gedanken manchmal sich selber, während sie noch irgendwelche Viecher aus ihrem Zimmer wieder entfernen muss oder keine Hilfe hat und sich überlegt, wie sie schlafen kann. Mit Viechern im Zimmer teilt sie sich einfach sehr stark mit. Genau. Also das ist die Helena, die ist echt eine coole. Und ich freue mich jetzt mega, dass du zu so einem auch irgendwie heavy Thema, finde ich jetzt, hier einfach die Offenheit hast, das mit uns zu teilen. Eben das Thema ist, wenn Familie zerbricht. Und ich fände es schön, wenn du gerade am Anfang mal so ein bisschen erzählen würdest, weißt du, was ist passiert bei euch? Wie hat es angefangen?
Also als ich 8 Jahre alt war, haben meine Eltern sich getrennt. Und dann 5 Jahre später waren sie geschieden. Mein Vater ist irgendwann nach der Trennung mit einem Mann zusammengekommen. Mhm. Und mit dem sind wir dann auch recht schnell zusammengezogen, als ich 9 Jahre alt war. Und eben meine Schwester und ich, wir haben nicht bei meiner Mutter gewohnt, sondern bei meinem Vater. Genau, meine Eltern haben seit vielen Jahren, ich weiß gar nicht wie vielen, überhaupt keinen Kontakt mehr zueinander. Und ja, da sind wir jetzt. Mhm.
Du hast gesagt, du hast es schon mal wie gespürt eigentlich, bevor sie sich getrennt haben, dass es dazu kommen wird. Erzähl mal kurz, wie
genau.
Das war.
Genau, also es ist so, ich weiß gar nicht eben genau, ob das jetzt einfach was war, was ich so von dem, was ich halt unterbewusst wahrgenommen habe, her abgeleitet habe oder ob das einfach was war, ob das eben so eine göttliche Erfahrung irgendwo war schon in dem Moment. Aber als ich 6 war, habe ich halt irgendwie... gesehen, irgendwie wie meine Mutter hat ja meinen Vater so aufs Ohr oder so in die Nähe vom Ohr geküsst und so und er fand das halt nicht so toll. Und dann haben sie halt darüber geredet und irgendwie dachte ich in dem Moment, die lassen sich scheiden. So und das war irgendwie von dem Moment auch klar für mich irgendwie so. Und ja, genau. Und dann eben 2 Jahre später war es dann auch soweit und es ist sehr interessant, weil eben in dem Moment war das für sie noch gar nicht klar, sondern damals haben wir noch ein Haus gebaut und so, oder die haben ein Haus gebaut und es war irgendwie noch so, das Leben war noch am sich aufbauen eigentlich, so halt eine junge Familie, die gerade erst richtig angefangen hat. Mhm. So.
Würdest du sagen, davor warst du unbeschwert?
Ja.
Ja, schon. Okay. Und dann ist es passiert und erzähl mal, wie es dir dann ging.
Gleich danach war es, ich weiß gar nicht mehr, es war mega verschwommen die Zeit oder ist es von jetzt halt gesehen her, weil es war so, dass eben mein Papa ist irgendwann ausgezogen oder hat erst im Keller geschlafen, dann ist er ausgezogen. Und dann sind wir eine Zeit lang bei meinen Großeltern gewesen, haben dort gewohnt. Sind
Ach,
dann,
echt? Okay.
Ja, sind dann irgendwann zu meiner Mutter. Und kann auch sein, dass es gerade zeitlich nicht richtig Reihenfolge ist. So, ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwie so war es. Und dann irgendwann waren sie halt getrennt. Und es war irgendwann im Winter, kurz vor Silvester, ein paar Wochen davor. Und da war dann, dann war fertig getrennt. So, dann waren sie richtig getrennt. Genau, und damals, es war relativ selten, weil es war so, dass es eher körperliche als seelische Auswirkungen hatte. Mhm. Ich glaube auch, weil ich es einen Teil nicht richtig verstehen konnte.
Ja klar, da warst du ja voll jung.
Ja, also, genau. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob man das verstehen kann in dem Alter oder ob es einfach, also dazu muss man sagen, auch ich war noch nicht so ein mega intelligentes Kind. So. Das hat sich irgendwie ein bisschen später bei mir alles entwickelt.
Okay, gut.
Schön. Das also, kann auch an mir gelegen haben. Also auf jeden Fall. Ja. Aber was man halt gemerkt hat, so, ich habe einfach angefangen in der Zeit viel mehr zu essen als davor. Und meine Schwester hat eben angefangen, viel weniger zu essen. Und es war auch für meine Eltern dann mega schwierig, uns irgendwie so beide wieder in eine Mitte zu bringen, wo ein Kind normal ist.
Ja. Yeah.
So. Genau, und sonst war es halt, dass, ja, dass ich irgendwann, ich hatte so eine Phase, da habe ich meine Beine nicht richtig spüren können. Und was ich irgendwie, das habe ich erst vor ein paar Jahren richtig verstanden, dass es erst dort richtig angefangen hat, ist, dass ich vor ganz vielen Sachen Angst bekommen hat, hatte. So. Weil, also, ich habe fast nichts mehr gegessen, also so nicht mehr, also ich habe zwar gegessen, aber nicht divers gegessen, so, sondern ich hatte so meine, keine Ahnung, ein paar Sachen, bei denen wusste ich, das mag ich und das esse ich. Und bei ganz vielen anderen Sachen, die habe ich davor gegessen, aber hatte dann plötzlich voll Angst davor. Irgendwie, ich habe mega lange Angst gehabt vor schlechten Geschmäckern oder vor komischem Gefühl im Mund oder so. Und ich habe zwar ganz, ganz tolle Göttis, also Paten, und die sind seit ganz vielen Jahren, gehen die mit uns in den Europapark und so. Und das war immer so toll. Aber am Anfang, so die ersten paar Jahre, ich habe wirklich Jahre gebraucht, bis ich mich wirklich auf Bahnen dort getraut habe. Also ich hatte wirklich, ich weiß nicht, es gibt ja diese Baumstammbahn so. Und die ist wirklich ja nicht schlimm.
Nee.
Aber ich hatte so Angst davor. Und es war wirklich bei jeder Bahn wirklich richtig schlimm für mich. Und irgendwann, wie ist mir erst vor ein paar Jahren klar geworden, so, dass es damit zu tun hat, dass eben so dieses Urvertrauen irgendwie voll erschüttert war. Und ich dann vor ganz, ganz vielen Sachen Angst bekommen habe.
So. Einfach alles, was unberechenbar war, so ein bisschen.
Genau.
Okay. Okay, krass. Okay, und dann?
Und dann? Welches und dann?
Jo, also du hast jetzt gesagt, so, das waren die, die erstmal die Auswirkungen als erstes.
Das waren die ersten Auswirkungen,
genau.
Und dann, also ich weiß jetzt einfach eben vor allem von meinen Auswirkungen so ein bisschen, so, dass sich das körperlich dann irgendwann gelegt hat, so, das hat sich eingependelt.
Wie lange hat es gedauert ungefähr?
Meine Beine, das hat ein paar Monate gedauert, bis das wieder okay war. Das mit dem Essen, das wurde dann halt geregelt so ein bisschen. Dann ist es sonst, die Angst, das hatte ich bis wirklich vor, keine Ahnung, bis ich 14 war oder so, dass ich wirklich vor fast allem Angst hatte. Und da, da muss ich auch sagen, da haben meine Göttis mir sehr geholfen, eben dadurch, dass sie mich immer wieder trotzdem mitgenommen haben und dann irgendwann halt gesagt haben, so, wir gehen jetzt auf die Bahn und du wirst es lieben. Und ich habe es geliebt. So, ich brauchte nur jemanden, der mir hilft, dieses Vertrauen wiederzufinden und eben mir auch wieder zu helfen, irgendwie Sachen zu essen.
Okay.
Aber dann irgendwie so mit 12 oder so bin ich dann eben in eine relativ schwere Depression gerutscht. Und das ist halt dann auch was Blödes gewesen, weil mein Vater musste arbeiten, weil wir brauchten Geld. Und es war niemand zu Hause den ganzen Tag und so. Und es war halt mega schwer, da irgendwie zu gucken, dass ich da wieder auf irgendwas irgendwie hochkomme und so. Meine Schwester war gleichzeitig in der Pubertät und es war einfach eine komplett Overload-Situation irgendwie. Und er konnte das auch, also eine Person kann das wie nicht richtig stemmen. Ja, und er hat zwar einen Partner gehabt, das ist klar, aber Marino war halt nicht Eltern. Und es ist dann viel schwieriger. Also er hat wie auch, er konnte es wie auch nicht mittragen oder mit beeinflussen. So.
Okay. Und hattet ihr dann andere Leute, die dann irgendwie was dazugekommen sind, die euch unterstützt haben?
Also ich hatte Therapeuten. Mein erster Therapeut war sehr, sehr schlimm. der hat mehr kaputt gemacht hat,
als er gerettet hat. Wie schrecklich, das okay.
Das war ein richtiger Fail. Aber danach kam eine sehr, sehr gute Therapeutin und so. Und eben, das war immer eine große Hilfe, einfach jemanden zu haben, bei dem meine Sachen sicher waren und bei dem ich wusste, ich kann ihr vertrauen.
Ja.
Und sie steht auf meiner Seite.
Ja.
Und das war eben das Problem mit meinem ersten Therapeuten, dass er auf der Seite von meiner Mutter stand.
Okay.
Und eben, das war sehr gut dann mit ihr.
Ja.
Eben, meine Göttis haben sehr viel für Ablenkung gesorgt. Und ja, meine Großeltern, die waren immer einfach so ein Ort, wo man halt hin konnte, wenn gar nichts mehr ging. So ein bisschen.
Okay. Und wie ist es mit deiner Mutter dann gewesen, der Kontakt?
Genau. Also zuerst hatten wir eben so eine Regelung vom Jugendamt her, dass wir jeden Freitag bei ihr waren und jedes zweite Wochenende. Aber irgendwie ist es meiner Mutter recht schwer gefallen, mit meiner Schwester und mir gleichzeitig klarzukommen, weil wir halt auch echt viel waren irgendwie so ein bisschen. Wir haben uns nicht so gut verstanden damals und so. Und dann irgendwann wurde es meiner Schwester irgendwie zu viel und so. Und sie hat dann aufgehört, zu ihr zu gehen. Und dann bin ich noch ein paar Jahre einfach so zu meiner Mutter eben. Das war auch immer, also nicht immer, klar. Man hat auch gestritten und alles. Aber es war eine große Zeit, eine sehr, sehr schöne Zeit. Aber irgendwann war irgendwie auch so ein Punkt, wo ich halt auch gemerkt habe, so, es ist einfach auch für meinen Vater mega schwer gewesen.
Yeah.
Es war auch für mich sehr, sehr schwer, immer diesen Wechsel zu machen.
Ja, weil das glaube ich.
Irgendwie habe ich sie jede Woche verlassen müssen.
Mhm.
Oder halt auch jedes Wochenende. Und es ist mir, ich weiß noch, ich wollte immer wirklich jede Sekunde mit ihr ausnutzen. Und es fiel mir dann wahnsinnig schwer, dann von ihr wegzugehen. Und gleichzeitig habe ich es halt auch irgendwie mega schlimm gefunden, von meinem Papa zu meiner Mutter zu gehen.
Yeah.
Weil, oder auch zurückzukommen, weil ich wusste so, ich bin dann, oder für mich war es einfach so, das ist natürlich jetzt alles, gell, das ist alles meine Sicht.
Voll,
so, das war für alle anderen jedes Mal anders, so ist es ja immer so. Aber für mich hat es sich halt so angefühlt, als wäre ich jedes Mal wieder ein Fremdkörper in der Familie, der wieder reinkommt und der einfach Zeit gebraucht hat, um sich wieder zu integrieren. So, das war wie eine neue Zelle, die sich erst anpassen muss.
Ja, und das dauernd, also das jede dauert. Woche wieder.
Und das war jede Woche wieder. Und das heißt, immer wenn ich gerade wieder drin war, bin ich wieder raus.
Okay,
und
krass, ja.
Ja, genau. Und deswegen habe ich dann auch aufgehört, zu meiner Mutter zu gehen. Und dann haben wir erst so, so ein bisschen so alle paar Monate mal Kontakt gehabt. Und dann gab es mal eine Zeit, da hatte ich ein halbes Jahr keinen Kontakt zu ihr. Und dann wieder ein bisschen mehr und dann wieder mal ein Jahr Pause. Und ich glaube, das war auch das längste Mal Pause. Und jetzt ist es eben wieder so, alle paar Wochen, alle paar Monate, wie es halt gerade passt.
Okay.
Genau.
Okay. Was würdest du denn sagen jetzt für dich, was war das Schlimmste? Also war jetzt dieser Wechsel das Schlimmste oder was hast du als das Schlimmste empfunden von dieser Situation?
Ich denke, das Schlimmste ist, sich immer entscheiden zu müssen. Und ich glaube, das Allerschlimmste ist so ein bisschen, dass man irgendwann merkt, dass man nicht helfen kann.
Yeah.
So, dass man ihnen auch nicht helfen kann, sich wieder anzunähern. Und meine Schwester und ich, wir haben das versucht, eine Zeit lang irgendwie, hatten wir so einen, irgendwie, dass wir halt wollten, dass sie sich wieder einfach ganz normal begegnen können, auch um uns halt ein Stück weit natürlich damit zu helfen, damit wir wieder einfach zu meiner Mutter gehen können oder dass es weniger schwierig ist, wieder zurückzukommen. Also, dass irgendwie alles ein bisschen leichter wird. So. Aber das ging halt nicht. Und irgendwie dabei dann zu merken, A, man kann nicht helfen und B, so, es gibt Punkte, wo Eltern halt Menschen sind und nicht perfekt sind und wo Eltern was nicht vertragen. Und ja, ich glaube, das ist mega schwer auch zu verstehen.
Ja. Also sie haben dann eigentlich, deine Eltern, hast du gesagt, hatten jahrelang keinen Kontakt miteinander.
Ja.
Und das ist auch jetzt immer noch so. Und an welchen Situationen ist es besonders hart für dich?
Das ist jetzt lustig, weil es ist gar nicht sowas wie Geburtstag oder Weihnachten oder so, weil das, daran hat man sich ganz schnell gewöhnt. Es ist eher, wenn ich mit einem von beiden was Tolles erlebt habe und ich es gerne dem anderen erzählen würde und das nicht kann.
Okay, ja.
Ja.
Also dann hast du im Endeffekt ganz oft eigentlich das, dass du über richtig wichtige Sachen halt nicht mit beiden reden kannst. So. Ja. Ja. Weil sich der andere dann wie nicht mitfreuen kann oder weil das für den dann wie verletzend ist oder.
Ja, und das, ja. Also das versteht man ja auch voll.
Ja, also natürlich, also man versteht es, aber es ist natürlich trotzdem
ja.
traurig irgendwie. Ja. Ja. Und würde sich es anders wünschen. Okay. Ja, das ist noch spannend, dass du das sagst, weil ich glaube, man denkt so, wenn man so eine Situation nicht so kennt, denkt man eben immer an sowas wie Weihnachten und Geburtstag und Hochzeit, keine Ahnung, so Zeug. Aber dass es eben auch einfach so ganz normale Sachen sind, wo ja. du sonst halt heimkommst und sie beiden erzählst oder sowas, ja. Das ist, ja, ja, das ist gut, dass du das sagst, okay. Jetzt bist du ja, also inzwischen, jetzt hast du vorher gesagt, du hast den Kontakt zu ihr mal abgebrochen, auch eine Zeit lang. Inzwischen bist du jetzt an einem anderen Punkt, ja. Genau. Wie kam es denn dazu?
Also, es ist so, ich hatte irgendwann wieder Lust auf Kontakt und ich wollte auch sehen, also es ist, klar, irgendwo glaube ich einfach diese Mama-Kind-Bindung.
Ja.
Das ist was, was meine Schwester und ich ganz lange gesagt haben, irgendwie, so, das stimmt gar nicht so sehr, weil uns viele Leute damals gesagt haben, ja, ihr müsst eigentlich zu eurer Mutter ziehen, weil Töchter brauchen ihre Mutter.
Mhm.
Und das stimmt nicht. Mhm. Aber trotzdem sehnt man sich natürlich nach dem anderen Elternteil auch. Mhm. Und manche Dinge, da ist sie halt Frau. Also
ja.
grundsätzlich ist mein Papa der weiblichere und das wussten sie auch immer beide, aber in manchen Sachen ist sie halt die Frau. So. Und ja, dann ist es schon irgendwie mehr so, was man halt dann auch ihr erzählen möchte mal. Und irgendwie war dann halt auch dieser Punkt, klar, dass man sich auch irgendwie nach dieser Mutterliebe sehnt und irgendwie, dass wir halt jetzt, also auch noch nicht so lange, aber jetzt auch verstanden haben, irgendwie, dass wir ihr damit auch sehr wehgetan haben.
Ja.
In diesem Weggehen und auch ohne was zu sagen, andauernd den Kontakt abbrechen und sie immer wieder wegschubsen. Und es ist wirklich über, keine Ahnung, 10 Jahre oder so gelaufen, dass wir sie immer wieder weggestoßen haben und dass sie uns immer wieder zurück hat kommen lassen und uns immer wieder so angenommen hat, dass es so unverständlich. Und ich glaube, das ist einfach Elternliebe, sowas, was ich zum Beispiel nicht begreifen kann, dass sie das für uns getan hat. Ja, genau. Und ich glaube, das ist so der Punkt, wo wir dann auch gesagt haben, irgendwo, ja, hey, wir wollen auch wissen, wie es ist, mehr Kontakt zu ihr wieder zu haben.
Ja. Gab es einen konkreten Auslöser?
Dafür?
Ja.
Ja, schon. Es ist so ein bisschen, hing es auch, glaube ich, mit meinem Auszug zusammen und damit irgendwie so ein bisschen aus der Gesamtsituation rauszukommen. Weil das ist einfach was, so dadurch, dass man zu Hause wohnt, oder ich halt noch ganz lange jetzt zu Hause gewohnt habe.
Und auch noch alleine. Also genau, deine Schwester ist schon länger weg.
Ja, meine Schwester ist schon länger weg jetzt. Und ich habe noch allein dort gewohnt. Und ich habe halt mit meinem Vater Marino, also seinem Partner, zusammen gewohnt. Und irgendwie kommt man dabei, oder ich zumindest, kam nicht raus aus der Situation von Scheidung. Und ich habe zwar nicht den ganzen Tag dran gedacht, aber es war auch immer wieder ein Thema.
Ja.
So. Und das ist einfach was, irgendwie auch wenn man raus wollte, man kam wie, oder ich kam wie nicht raus. Und erst dadurch, dass ich jetzt da weg bin und mal darüber nachgedacht habe, ist mir klar geworden, dass ich sie auch sehr verletzt haben muss mit so Sachen.
Ja, okay. Was hat denn dir geholfen durch die Situation, durch das jetzt schon gesagt, die Therapeutin war sehr wertvoll. Gab es noch andere Menschen oder Dinge, die dir geholfen haben?
Ja. Also klar, ich habe irgendwann angefangen, wirklich gute Freunde zu finden und das ist immer wahnsinnig hilfreich.
Ja.
So, das hat auch ganz lange gebraucht. Ich glaube, deswegen ging es mir auch sehr, sehr lang viel schlechter. Und dann war natürlich irgendwann, hat dann mein Glaube angefangen, weil Glaube war davor halt sowas, halt wie Kinder halt sind, so ein bisschen so. Und ich weiß nicht, ich mochte Kigo nie. Also ich weiß nicht, es gibt ja Kinder, die das mögen. Ich fand es ganz schlimm immer. sorry. Und wir waren ja dann auch nicht mehr in der FEG und so und sind dann halt weg gewesen. Und ich habe auch wie nicht mehr an den Glauben gedacht, so ein bisschen. Und meine Schwester kam irgendwann in mein Zimmer und meinte, ja, du glaubst auch nicht mehr an Gott, oder? Und irgendwie habe ich dann so ein bisschen angefangen, halt darüber nachzudenken und so. Und das war eben auch in der Zeit, wo ich so ganz schlimm Depressionen hatte und ganz viel alleine war in meinem Zimmer. Und dann irgendwann war es so, dass Gott viel mehr zu mir gekommen ist, als ich zu ihm. Und ich wie durch ihn auch wieder Mut bekommen habe und auch wieder eine Perspektive bekommen habe. Und das war so verrückt, weil ich wusste nicht so arg viel über den Glauben so. Also ich wusste gar nichts von Geistesgaben oder sonst irgendwas in die Richtung. Mhm. Und es war plötzlich was, was sich einfach entwickelt hat.
Ja.
Und eben dann
voll spannend.
Eben auch so ganz grenzenlos kam. Mhm. Und irgendwie auch eine Zukunft plötzlich entstanden ist, die er mir gegeben hat und mir gesagt hat, hier, guck mal, ich habe diesen und diesen Plan für dich. Und ich gesehen habe, hey, da gibt's was, worauf ich mich freuen kann.
Mhm. Mega cool, ja. Also du warst dann gar nicht mehr irgendwo im Gottesdienst oder irgendwas in der Zeit. Okay.
Nein, nein.
Und aber Jugend, also Kleingruppe oder irgend sowas?
Das kam mir dann.
Das kam erst später.
Genau, also das war so.
Also wie alt warst du, als das mit Gott, dieses Erlebnis kam?
Also mit 8 bin ich nicht mehr in die Gemeinde gegangen. Mhm. Mit 12 oder 13 war dieses Erlebnis mit Gott.
Okay.
Und dann,
also völlig losgelöst. Hey, das ist so cool, weil es ist ein cooles Beispiel, ja?
Ja, total.
Für sowas kann man beten, ja.
Ja, und ich muss auch sagen, diese Zeit, das ist wirklich, dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Mhm. Also jetzt, und ich muss sagen, das ist auch was, das klingt ein bisschen seltsam, aber das lässt mich auch dankbar werden für die ganze Geschichte mit der Scheidung, weil ich nicht weiß, ob ich sonst so zu Gott gefunden hätte.
Ja. Yeah.
Und jetzt so mit ihm verbunden sein dürfte, so. Genau, und dann mit 14 war meine Schwester wieder in der FEG und so und meinte dann, ja komm, die Jugend ist voll cool, du musst da auch hin. Und es war halt natürlich auch der Versuch, mich aus meiner Depression irgendwie rauszuholen, mir irgendwie wieder Freunde ans Bein zu binden, so ein bisschen.
Freunde, die dich rausziehen aus dem Sumpf.
Genau. Und es hat ein bisschen gedauert, aber eben dann bin ich wieder gekommen und so und war auf einer Sommerfreizeit dabei. Und habe meine Kleingruppe kennengelernt und so. Und die haben sich dann auch so ein bisschen als Freunde einfach aufgedrängt. Und das war auch sehr gut so, weil ich glaube, ich hätte die sonst nie so angenommen. Aber die sind immer wieder gekommen und wollten unbedingt. Und dann irgendwann dachte ich mir, ja gut.
Dann halt.
Und jetzt sind es so tolle Freunde von mir.
Ja, yeah, mega cool.
Genau. Und dann war ich auch wieder in diesem Gemeindeleben seitdem ganz normal, regelmäßig drin. So. Mhm. Ja.
Okay. Ja, sehr spannend. Was würdest du denn jetzt sagen? Fühlst du dich stärker oder schwächer durch das, was du erlebt hast?
Ich denke, ich fühle mich viel stärker. Mhm. Einmal durch das, dass ich weiß, dass ich viel aushalten kann, dass ich, also ich weiß nicht, ob Resilienz ein Begriff ist, aber dass ich einfach eine gute Resilienz habe jetzt da, die sich halt jetzt auch dadurch einfach, das brauchte ich, das hat sich einfach ergeben, das hat so entstanden, fertig, so ein bisschen. Ja. Dass ich auch einschätzen kann, wenn ich merke, okay, es geht mir jetzt wieder schlechter. So, also ich merke das dann auch irgendwann so, okay, es geht jetzt langsam wieder in die Richtung, dass ich sehr viel alleine bin.
Okay.
Dass ich merke, okay, du musst da jetzt wieder rauskommen. So. Und es ist dieses Ende gut, alles gut so ein bisschen. Irgendwie, oder dieses, ja, es gibt so einen Spruch, der ist richtig schlimm. Wenn es nicht gut ist, ist es nicht zu Ende oder sowas.
Ja, genau.
John Lennon. Ja, genau. Also es ist so eigentlich mega kitschig.
Ja, es ist voll kitschig, aber es ist halt, es hat was Wahres.
Ja.
Und ich meine, du bist jetzt auch noch nicht am Ende.
Ich bin,
also weißt du, das muss man ja auch
noch,
das muss man auch noch sagen. Also du bist jetzt 20 und du hast natürlich, also finde ich jetzt schon, dass man merkt, dass du natürlich eine Tiefe oder ein Verständnis von dir selber hast oder dich gut, so gut kennst, was halt, denke ich, wenn man jetzt nicht solche Sachen erlebt hat, muss man das gar nicht können. Also weißt du, ich war da viel naiver in vielen Sachen, glaube ich, in deinem Alter und habe mich einfach weniger gekannt, ja. Also ich sage jetzt nicht, dass ich eine super Familie hatte oder so. Jeder hat, denke ich, schon auch seine Sachen, die er mitnimmt. Aber das ist natürlich schon was, wo man halt merken darf, eben, es macht einen dann doch stärker, ja.
Ja.
Und das finde ich schön, also das finde ich für mich auch ermutigend, weißt du, weil ich dann denke, wenn wir selber eben diese Situation haben, wo es hart wird und dann Menschen kennen um uns rum, wo wir sagen, die hatten auch schon was Hartes und eben, sie sind jetzt nicht danach völlig die schrecklichen, weißt du, Psycho-Leute, also ja, sondern du hast ja schon oft das Gefühl, es gibt wirklich eine Tiefe, eine Reife, einen Frieden, eine Unabhängigkeit auch von Situationen, die natürlich wünschenswert ist.
Ja.
Ja. Und die wir uns wünschen, oft als Menschen, ohne durch diese Tiefen gehen zu wollen.
Ja.
Und ich glaube, das ist natürlich was man sagen muss, geht halt nicht wirklich.
Ja, und das ist
also ein gewisses Level an Leid, es hört sich immer scheiße an, ich weiß es, aber ein gewisses Level an Leid braucht es für Tiefe.
Ja, und das ist auch ganz gesund.
Also, ja, also genau.
Ist wirklich auch einfach, ich glaube auch, ohne Leid entsteht eine Angst vor Leid.
Ja. Yeah.
Und also eben, das ist was ich echt gelernt habe, so, es kommt schon gut. So, Das ist irgendwie so eine, das ist so ein Vertrauen, was sich irgendwann ergeben hat, so, ja, sie haben sich scheiden lassen und es war nicht schön, aber es ging uns auch wieder gut.
Ja.
Und es ging mir auch wieder gut. Und es ist viel passiert und danach ging es mir immer wieder gut. Ja. Und eben auch jetzt, das muss ich sagen, jetzt merke ich jetzt bei Corona, dass ich davon voll profitieren kann.
Ja.
Dass ich merke, irgendwie viele Leute haben jetzt voll Angst, das wird nie wieder anders werden und keine Ahnung was. Und dass ich einfach irgendwie dieses Vertrauen darin habe, hey, das kommt schon.
Ja.
So, das wird auch wieder. Und ich glaube, es kommt viel aus diesem heraus, dass ich mir einfach denke, ja, ja, es wurde schon mal wieder gut. Ja. Also ich dachte, es könnte nicht gut werden.
Ja, ja, und ich meine, weißt du, ich denke das auch, also was ich jetzt schon krass finde, wenn man, also ich weiß, dass ich oft auch als Teenie oder meine Tochter denkt das auch oft, dieses, manche Leute haben es so leicht, manche haben es so schwer, so ungerecht. Ja? Und das finde ich jetzt so, wo ich jetzt schon älter bin und halt einfach schon weiter auch mit Menschen lange unterwegs bin, wo man wie merkt, ein gewisses Level an schlimmen Situationen erlebt einfach jeder, früher oder später. Ja? Und da muss man wirklich sagen, eigentlich ist es besser, man erlebt es ein bisschen früher. Ja? Ja. Weil dann hat man schon mal, eben dann entwickelt man eine gewisse Strategie. Also und ich denke das auch immer noch, also unser ganz schlimmen Zusammenbruch, den wir mal hatten früher von der Jugend, ja, das ist was, wo ich immer noch heute sage, ich wünschte mir, ich hätte ihn nicht erlebt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite wäre ich nicht die ich bin, ja, und in vielen Sachen so auch geschärft worden, in meiner Persönlichkeit, auch mein Mann, wo ich einfach sagen muss, das war wie ein Geschenk auch, ja, es war echt, also auch sicher 10 Jahre richtig kacke, ja, weil du dich da wie freistrampeln musstest, aber man war voll jung und man hatte noch diesen Enthusiasmus, auch wir schaffen es und so, ja, und den braucht man auch ein bisschen, wo ich dann jetzt Freunde habe, weißt du, die haben 40 Jahre super Leben und dann kommt was, die fallen aus allen Wolken.
Ja.
Also, weißt du, so, was, das Leben kann, auch streng anstrengend sein.
Ja. Ja, und ich muss auch sagen, eben, es ist auch so ein bisschen, hey, ja, keine Angst davor, dass es mal schief geht.
Ja.
Weil so, ich weiß nicht, es gibt so ein Lied, das hat mein Papa immer mit uns gehört, so dieses Hurra, wir leben noch.
Ja.
Und da singt sie auch an einer Stelle, ja, was irgendwie so, die blauen Flecken sind schon fast wieder weg. So. Mhm. Und es ist wirklich so. So, du erlebst das und in dem Moment denkt man immer, so, jetzt, das ist das Schlimmste, schlimmer geht's nicht mehr. Und es wird nie wieder gut sein, ich werde es nicht überstehen. Und dann übersteht man es aber einfach.
Ja.
Und davor muss man irgendwie wie keine Angst eigentlich haben. Und es ist am Ende, wenn man zurückguckt, fühlt sich's ganz leicht an.
Okay. Sehr spannend. Was würdest du dir denn wünschen für deine Beziehung innerhalb deiner Familie, für so in Ausblick 5 Jahre, 10 Jahre?
Also, um ehrlich zu sein, ich denke nicht, dass ich was ändern würde, irgendwas. Natürlich wäre es aber nett, wenn man wüsste, hey, man kann, also gerade zum Beispiel eine Hochzeit, das wäre, glaube ich, schon nochmal was anderes als einen Geburtstag und da möchte ich auch beide dabei haben und dann auch den ganzen Tag sich nicht darum sorgen zu müssen. Was jetzt ist, ob sie gut miteinander umgehen, ob sie sich aus dem Weg gehen oder nicht, sondern dass sie das selbst geregelt bekommen. Und ich meine, das kriegen sie jetzt schon sehr lange selbst geregelt, aber einfach nur ein Fest, wo sie beide da sind die ganze Zeit, ist für beide, glaube ich, nochmal was anderes. Und einfach zu wissen, hey, da gibt es einen Weg für sie.
Ja.
Ja.
Okay. Und für dich selber?
Für mich?
Mhm.
So für mein Leben? Also wie gesagt, ich würde gerne bis in 10 Jahren geheiratet haben oder halt auf dem Weg dahin sein. Genau, ich hätte gerne mein Studium beendet bis dann und eigenes Geld wäre echt eine Hammer-Idee so mal an der Stelle. Ja, genau. Aber sonst, ich bin eigentlich sehr zufrieden, wie es jetzt gerade läuft und lass mich dann gerne überraschen.
Auch neuer Abschnitt mit Studium und allem und so und neue also eigene Wohnung und so weiter,
ja.
Genau. Hey, dann wünsche ich dir auf jeden Fall einfach wirklich Gottes Segen. Vielen dafür Dank. Auch Heilung, weißt du, wo an den Punkten, die noch kommen, weil ich denke, es wird sicher immer mal wieder leben, dass irgendwelche Punkte nochmal wehtun plötzlich und du merkst, oh Mist, da ist noch irgendwas, hängt da noch und so. Ja, dann hoffe ich mit dir mit, dass das irgendwann auch zwischen deinen Eltern gut wird, ja, dass die auch irgendwie da Wege finden, miteinander wieder umzugehen, ja. Würdest du denn sagen, Vergebung ist jetzt, ist mir jetzt wie noch so ein bisschen auf dem Herz, ja? Wie würdest du Vergebung beschreiben in so einer Situation?
Ich glaube, es ist Verstehen, dass Menschen Schwächen haben und dann einfach manchmal nicht anders können, als auf irgendwas ganz speziell zu reagieren. Ich glaube, dadurch irgendwann, das ist einfach, dann merkt man, hey, das ist einfach ein Mensch und der musste das so, wir haben alle unser Bestes versucht.
Ja.
Und dabei wurde ich verletzt, ja, aber so anders ging es halt für die Person nicht. Dann merkt man, okay, das ist nichts, worauf man sauer sein kann eigentlich.
Okay.
Ja.
Gut, das ist ein gutes Schlusswort. Ich danke dir für deine Offenheit.
Vielen Dank.
Und genau, vielen Dank. Danke euch fürs Zuhören. Weitere Infos oder Links zu den Podcasts, zu Sachen, die im Podcast genannt werden, findet ihr auf der Homepage www.frautentisch.com. Dort könnt ihr auch Feedback hinterlassen, worüber ich mich immer sehr freue. Da könnt ihr mich auch unterstützen, wenn ihr sagt, ihr findet es eine coole Arbeit und ihr schätzt auch die Zeit und das Geld, was da reinfließt und ihr wollt da ein bisschen unterstützen. Equipment kostet Geld, die Hosting-Seiten kosten Geld, Webseiten kosten Geld. Also das ist alles was, das ist nicht was umsonst. Ja, ich mache das sehr gerne, aber ich freue mich natürlich, wenn ihr sagt, ich finde das eine coole Arbeit, ich will die unterstützen. Frauen sollen eine Stimme bekommen, dann seid ihr da herzlich willkommen, mich zu unterstützen. Also schaut mal rein auf der Homepage, schaut rein auf unserer Instagram-Seite, hinterlasst Kommentare, bewertet den Podcast bei eurem Player. Das sind alles Sachen, da helft ihr mir enorm oder da helft ihr einfach auch dem Podcast enorm, dass der sich verbreiten kann. Ich danke euch auf jeden Fall schon für alle, die das machen und die das schon gemacht haben und cool, dass es euch gibt. Tschüss!